Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und so langsam werden die Spiele, über die wir hier in diesem Podcast reden, weniger und weniger. Was haben wir diese Woche? 2, 3, 4, 8 Spiele. Das ist etwas ein Spiel mehr als ein regulärer Top-14-Spieltag und das hat seine offensichtlichen Gründe. Wir kommen so langsam in die heiße Phase der Saison. Beziehungsweise in einigen, beziehungsweise in zwei Ligen ist die heiße Phase ja schon vorbei. Pro D2 mehr oder weniger mit diesem Spieltag, National auch schon durch. Und in der Top 14 fängt es jetzt gerade erst so richtig an. Und zwar Samstagmittag schon, da muss man fast sagen, 14 Uhr. Stade Français Paris gegen Racing im Viertelfinale in der Barrage. Der Sieger ja dann im Halbfinale gegen Toulouse in San Sebastian Donostia am kommenden, ich weiß gar nicht, Freitag, Samstag, welches von beiden Spielen es ist. Ich glaube Freitag müsste das Spiel sein. Freitag 21 Uhr, Samstag 17 Uhr. Wenn euch der französische Kommentar nicht stört, könnt ihr die beiden Spiele live auf dem französischen Auslandssender TV5 verfolgen, live. Lohnt sich in jedem Fall, meine gute französische Kommentar, je nachdem, ob man, wie gut man Französisch spricht. Aber im Zweifelsfall macht man einfach den Ton aus und macht stattdessen ein wunderbares Hörbuch an. Habe ich früher zumindest mal, als damals lief ja noch die Pro D2 auf Eurosport, Donnerstagabends und den Eurosport-Player angemacht. Und das lief ja dann immer, das Donnerstagabendspiel. Hatte damals dann keinen Kommentar, weil Eurosport nur das Spiel bekommen hat, aber keinen Kommentar. Und dann einfach stattdessen Hörbuch angemacht und Feuer. Ich meine, das ist ja auch immer eine Option. Ne? Dieses Spiel Paris gegen Racing, ich meine, es waren natürlich schwierige Vorzeichen. Alles ein bisschen gehetzt. Ja, ohnehin vorverlegt, weil ja parallel das letzte Saisonspiel von PSG stattfand, die Stadien, also der Prinzenpark und der Jean Bouin, ja, Dach an Dach mehr oder weniger. Und mit Abpfiff mussten dann auch alle Fans eigentlich aus dem Stadion raus, damit der Einlass für das andere Stadion beginnen kann. War alles ein bisschen schwierig. Entsprechend in der prallen Mittagshitze von Paris, dieses durchaus hitzige Stadtderby und die Temperaturen sind vor allem Markus Krämer direkt zu Kopf gestiegen, 5 Minuten schon mit der roten Karte. Logische rote Karte, so kann man wenig sagen. Aber ist natürlich, es hat das Spiel natürlich schon maßgeblich mitentschieden. Racine, die direkt in der 10. und 19. Minute dann mit 2 Versuchen in Führung gegangen sind. Stade Français, die zur Halbzeitpause mit diesem Strafversuch nochmal reingekommen sind, aber letzten Endes das Ergebnis von diesem 33-20, gut, jetzt kann man sagen, der letzte Versuch von Gaël Ficou, der ja von Stade Français zu Racine gewechselt ist. Einer der Fehlkäufe der Rugby-Geschichte, könnte man fast so sagen. Ich meine, Fehlkäufe hast du im Rugby ohnehin selten, weil es ja Transfersummen in diesem Sinne nur in absoluten Ausnahmefällen gibt. Also Northampton haben mal eine Summe bezahlt, um Louis Picamol von Toulouse zu holen. Und Stade Français, nach dem Einstieg von Hans-Peter Wild, haben sie für 3 Spieler recht hohe Summen bezahlt. Ich glaube, 750.000 Euro haben sie damals bezahlt, um Gaël Ficou aus seinem Vertrag rauszukaufen, damit er bei Stade Français unterschreiben kann, hat ein horrendes Gehalt bekommen und hat insgesamt, glaube ich, 10 Spiele für den Verein gemacht und ist dann unentgeltlich mehr oder weniger zum Lokalrivalen Racing gewechselt, wo er dann jetzt quasi diese Kirsche auf die Torte gesetzt hat mit diesem letzten Versuch in der 80. Dass das Ergebnis natürlich nur nochmal untermauert hat, aber ich meine, es spricht schon Bände über die gescheiterte Sportpolitik von Herrn Dr. Wild. Jetzt möchte ich ihm das alles gar nicht unnötig übel nehmen. Der Hauptgrund für meine Antipathie ihm gegenüber ist, dass er in Béziers studiert hat. Béziers ist ja unser großer Lokalrivale in der Bonne, zumindest aus seiner Wikipedia-Seite, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber machte mir dann doch so ein kleines bisschen unsympathisch. Ne? Wie dem auch sei, für Stade Français, ich meine, vielleicht sollte man erstmal grundlegend sagen, dass das nicht unbedingt ein Highlight-Spiel war. Also das sollte man, glaube ich, generell schon mal vorneweg setzen und sagen, es war nicht unbedingt die beste Werbung für den französischen Rugby. Muss man vielleicht auch vorneweg sagen, ich bin mir sicher, dass Anhänger der Vereine das ein bisschen anders sehen werden und sagen, ja, war doch ein spannendes Spiel, was wollte eigentlich alle. Es hat mich nicht mega gepackt. Gut, jetzt muss man noch dazu sagen, parallel lief noch Berliner Fußballpokal, was mich dann doch ein bisschen mehr gecatcht hat. Der Maccabi gewonnen, ein jüdischer Sportverein. Meine Mutter hat da früher Volleyball gespielt, ist deutsche Volleyballmeisterin mit Maccabi Berlin geworden. Also entsprechend kleine Sympathien für diesen Verein sind dann doch durchaus da. Ne? Es hat mich dann ein bisschen mehr gepackt als dieses Spiel, wobei da lief ja dann zu dem Zeitpunkt noch die Verlängerung. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich zwei Bildschirme offen hatte. Es ist absolut möglich, möchte ich jetzt auch nicht ausschließen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass mich das so, dass ich so da saß und dachte, ja, was für ein geiles Spiel, ne? Man muss ja auch in Ferne sagen, dass Stade Français die Saison, ich meine, es war eine kuriose Saison, die sie gespielt haben. Ich meine, dass sie sich ohnehin für die Playoffs qualifiziert haben, ist ja schon mal viel wert. Sie hätten nach den vergangenen Jahren auch ganz unten stehen können. Hätte auch niemanden verwundert. Und jetzt so eine Saison, wo sie sicherlich lange Tabellenzweiter waren, wo sie lange Tabellendritter waren und dann jetzt tatsächlich auf den vierten Platz abgerutscht sind, wo man sagen kann, okay, sie haben ein Heim-Playoff-Spiel gehabt und hätten sie das in voller Mannschaftsstärke gespielt, hätten sie vielleicht sogar, ja, aber weißt du, auf der anderen Seite, sie waren sogar 10 Minuten in Überzahl, trotz der roten Karte. Kurz hintereinander Kamisha und Benarous, gleich zwei erste Reihe Stürmer, die gelb gesehen haben. Kann man jetzt auch sagen, gut, 14 gegen 13, aber sie waren in Überzahl. 10 Minuten lang. Naja, 9 Minuten lang. Hätte man auch sagen können, gut, kann man auch mal nutzen. Und sie haben, ja, den Strafversuch haben sie in dem Zeitraum rausgeholt, okay. Aber da wäre schon mehr drin gewesen. Und sie waren zu keinem Zeitpunkt der Saison so gut wie ihr Tabellenplatz. Sie hatten eine recht solide Defensive, eine der besten der Liga, muss man in Fairness sagen. Aber es ist jetzt, sie waren nie ein Top-Team. Also es war jetzt nie so, dass man gesagt hat, buh, da kommen, die müssen zu Stade Français, die müssen nach Paris, oh Gott, da haben die ja gar keine Chance. War jetzt nie so ein Überteam. Ne? Und sicherlich ist das Ganze hier enttäuschend und jetzt kann man sagen, gut, diese eine Steilvorlage, wo das Stadion das eine Mal in der Saison ausverkauft ist, die müssen sie nutzen. Sicherlich ein faires Argument, aber Racing, so verkorkst wie deren Saison auch war, letzten Endes, muss man schon sagen, dass sich diese Formkurven so ein bisschen in der Mitte treffen. Stade Français Form hat im Saisonverlauf immer mehr abgenommen, während Racing immer besser wurde. Und wenn du dann einen Finn Russell hast, einen Gael Ficou, einen Mensis Laslore, auch einen Ali Benarous, muss man ja trotz der gelben Karte sagen, ein großer Fan von dem Spieler. Für einen Prop, unglaublich mobil, spielt im offenen Spiel fast mehr wie ein dritter Reihe-Stürmer. Unglaublich schnell für einen Prop. Schon sehr solide, ne? Und dann hast du diese Spieler, die einfach einen riesen Unterschied machen und sag mal, ja, klar, hast du bei Stade Français Sekou Makalou, klar, aber wenn du es dir jetzt sonst anguckst, habe ich nicht das Gefühl, dass er so dieses gleiche Maß an Spielern dabei ist, die aus dem Nichts irgendwie was rausholen können. Aber wenn du dir die Aufstellung anguckst, ja klar, du hast einen Sekou Makalou bei Stade Français, die einfach wirklich herausragende Talente sind, aber dann guckst du bei Racing und sagst, ja okay, du hast einen Cameron Wauquiez, der nicht unbedingt die konstanteste Saison spielt, aber insgesamt immer noch seine herausragenden Momente hat. Du hast einen Finn Russell, du hast einen Juan Imhoff, du hast einen Gael Ficou. Auf der Bank hast du da noch einen Eddie Benarous und einen Francis Saïli. Der ist schon, und dann kommen noch die anderen dazu, ne? Antoine Gibert, Nolan Le Carec, Trevor Nyakane. Du hast schon, ich würde sagen, du hast eben so, du bist deutlich auf deutlich mehr Schultern verteilt, was dem Heimteam, den Nominellen, einfach so ein bisschen abhanden kommt. Ne? Aber gut. Am Ende ist es halt auch einfach diese Abgezocktheit, nicht in der 5 Minute schon eine rote Karte zu sehen. Ich möchte meine spielanalytischen Thesen jetzt nicht darauf runterbrechen, ne? Aber sind halt die low-hanging fruits. Also, wenn Disziplin ist so dieser Kernpunkt, wenn du dir die Playoffs anguckst, ist es in den allermeisten Fällen das Team, das gewinnt, das weniger Penalties weggegeben hat. So, diese Disziplin ist einfach ein Riesenfaktor und die hatte Paris nicht. Racing damit verdient im Halbfinale gegen Toulouse. Der rationale Kopf sagt einem, da müsste eigentlich Schluss sein. Aber wer weiß. Ne? So ein Halbfinale in einem neutralen Stadion, kann durchaus, da kann viel passieren und das ist ein neutrales Stadion, das muss man auch festhalten. Nur 1500 Tickets gingen an die jeweiligen Vereine und das ist schon eine sträflich geringe Zahl. Aber es sorgt halt natürlich schon dafür, dass die, es werden sehr viel mehr Toulouse-Fans da sein als Fans von Racing, das ist relativ klar. Sie wussten sehr, sehr früh, welches Halbfinale sie bestreiten würden und es gibt nun mal sehr, sehr viele Toulouse-Fans, das ist der größte Verein in Frankreich. Aber es gibt nur nominell 1500 Toulouse-Fans und in einem Block und das ist dann schon, wo du sagst, ist schon wenig. Also selbst die Vereine haben sich darüber beschwert und selbst Racing hat sich beschwert und die haben nicht mal 1500 Fans. Ist gemein, aber sie werden schon in Unterzahl sein, klar in der Unterzahl sein. Ich meine, ich habe vielleicht auch einfach ein negatives Bild, so ein bisschen, sie haben halt einen gewissen Ruf weg und ich finde es schwer, da zu widersprechen irgendwo. Ich kann mich erinnern, 2016, Freitagabend, das Finale in Barcelona, was sie da gewonnen hatten. Und du bist bei fast 40 Grad und da stehen die Racing-Fans neben dir in Sakko und Seidenschal. Ja, das ist dann schon, wo du sagst, gut, man macht ja seine Witze. Ja? Aber, und vor allem, ich war jetzt nicht im VIP-Block. VIP-Block im VIP-Bereich. Ich war nicht irgendwie in einer Loge oder was auch immer, sondern oberhalb der Fankurve. Es war jetzt nicht so, dass du sagst, gut, hier trinken alle ihren Champagner. Nee. War schon wild. Wild auch zweites Viertelfinale. Du hast ein Playoff-Spiel zwischen Lyon und Bordeaux. Zwei große Vereine, beziehungsweise aus großen. Du hast ein Top-14-Viertelfinale. 104 Millionen Euro pro Saison kriegt diese Liga oder zahlt der Übertragene seiner Canal Plus. Und sie schaffen es nicht, zu einem Playoff-Spiel einen Videoschiedsrichter zur Verfügung zu stellen. Das erste Mal seit wie vielen Jahren, dass du in einem Erstliga-Playoff-Spiel keinen Videoschiedsrichter hast. Ist wild. Wird sich Bordeaux nicht beschweren, man möchte jetzt nicht unfair klingen, aber die meisten Entscheidungen, die sonst einer TMO-Überprüfung unterlaufen wären, gingen schon in ihre Richtung. Also sie haben da schon durchaus von profitiert, dass es keinen gab. Generell etwas überraschend dieses Ergebnis, nicht nur weil Bordeaux nicht unbedingt die beste Saison spielen, aber weil Lyon die erste Halbzeit schon eigentlich unter Kontrolle hatte. Eigentlich dachte man zur Halbzeit, gut, also die zweite Halbzeit wird ein bisschen mauer und sie werden das Spiel über die Zeit bringen und dann passiert sowas, ne? Aber man muss auch in Fairness sagen, es war ein spektakuläres Spiel. Das Spiel war wirklich fast alles, was das Paris-Derby nicht war. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hattest du natürlich irgendwo auch auf beiden Seiten Zehner, die einfach ihr Ding durchgezogen haben. Einfach zwei Verbinder in Lima Sopoanga und Mathieu Jalibert, die keine großen Taktiker sind, die keine großen Kicker sind, sondern einfach Dinge machen, die einfach irgendwo, der Spitzname von Mathieu Jalibert habe ich jetzt gelernt, ist der Kolibri, weil er nicht stillhalten kann, nicht unbedingt die Riesengeduld hat. Weil, ja, es stimmt ihn halt in jedem Fall. Und Lima Sopoanga hat man einfach das Gefühl irgendwo, was war das, was ich gelesen hatte? Er hat den Eindruck eines Schülers vermittelt, der zwei Tage vor der Abiturprüfung das erste Mal das Buch aufmacht. Kann man so formulieren. Das war nicht verkehrt. Und am Ende dann diese zwei Versuche von Marash Tambwe in der 67. und am Ende der 78. Minute, das war dann schon spektakulär, muss man sagen. Klasse Spiel. Für Lyon natürlich unglaublich bitter, weil wie gesagt, das Spiel hätten sie nicht aus der Hand geben müssen und dürfen, wenn man fair ist oder wenn man ehrlich ist. Und ansonsten hat Bordeaux seine Chancen genutzt und dann eben auch dieses Quäntchen Glück gehabt, dass die strittigen Entscheidungen nicht überprüft werden konnten. Also da gab es ja schon diese eine oder andere Sache, wo man sagt, okay, hätte man ja schon überprüfen können, ob der erste Versuch von Tamway auch bei denen, ob er sich da am Boden nochmal gerollt hat, um den Versuch zu legen oder wie es da aussah. Aber konnten sie ja nicht. Von daher Glück gehabt. Bordeaux fährt damit auch nach San Sebastian und darf dann gegen La Rochelle spielen. Eine Partie, wo man sagt, okay, das Hinspiel haben sie knapp gewonnen, das Rückspiel in Bordeaux haben sie haushoch verloren. Mal gespannt, wie es in San Sebastian weitergeht. La Rochelle ja schon so ein kleines bisschen der Angstgegner von Bordeaux. Diese Saison, ja, ein knapper Sieg, eine hohe Niederlage. Letzte Saison gab es 5 Niederlagen gegen La Rochelle. 4. 2-mal in der Liga und 2-mal im Champions Cup. Mal schauen, die Statistik spricht für La Rochelle. Und meine, sie sind frisch gekrönte Europameister. Es spricht auch für La Rochelle. Das Spiel dann am Samstag, bevor dann das Wochenende drauf natürlich das Ligafinale ist. Sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, Freitagabend um 21 Uhr und dann Samstag um 17 Uhr kann man durchaus auch live schauen, wenn man möchte. Grenoble-Perpignan, das Relegationsspiel, das Access-Match, wie es so schön heißt, oder so unschön heißt. Volle Hütte, 20.000 Fans, davon 5.000 Katalanen. Wir hatten ja die Woche vorher noch drüber gesprochen und es kamen dann auch die Woche über immer die Nachrichten, die Fans kommen gar nicht nach Grenoble, die Fans können gar nicht nach Grenoble, es gibt keine Züge, keine Busse, keine Autos, kein gar nichts. Und irgendwo haben sie dann doch 5.000 hingeschafft, was eine gute Quote von 25% ist im Stadion. Hat sicherlich auch einen Unterschied gemacht. Insgesamt so ein bisschen das erwartete Spiel. Eine knappe erste Halbzeit und eine zweite, in der Perpignan mit dem Spiel wegrennt. Wir haben, so langsam haben wir halt so diese Entwicklung. Dass man sagt, okay, die erste Liga ist einfach so weit von der zweiten entfernt, dass es die Aufsteiger ohnehin schwierig haben, sich in der ersten Liga halten zu können. Jetzt hat es aber noch gesagt, okay, aber zumindest der erste, zweite und der letzte, vorletzte von den beiden Ligen sind zumindest gleich auf. Aber davon entfernen wir uns schon so langsam. Aber wir sehen halt auch einfach, dass Perpignan sind, wir haben vorher gesagt, sie sind zu gut, um abzusteigen. Sie sind zu gut, um abzusteigen. Und weiß nicht, ob wir uns jetzt einfach an diesen Punkt entwickeln, ob wir sagen, das ist eine Perpignan-typische Sache. Oder ob das eine Sache ist, wo du sagst, das ist eine generelle Entwicklung, die man im Auge behalten muss. In jedem Fall halten sie die Klasse. Mit einer überzeugenden Leistung in Grenoble kann man nichts gegen sagen. Unter Vorbehalt hatten sie auch schon für nächste Saison rekrutiert. Ich muss aber für mich halt schon sagen, dass es für mich relativ klar heißt, dass es einen eindeutigen Abstiegsfavoriten nächste Saison gibt und das ist Oyonnax. Und ich weiß aber halt auch nicht, inwiefern, wir sehen, wie lange andere Vereine schon auf der Stelle treten, wie Po zum Beispiel, die seit Jahren nicht von der Stelle kommen und ob jetzt, auch Perpignan, selbst mit den ganzen Neuverpflichtungen, werden sie nächste Saison schon wieder irgendwo in der gleichen Situation sein und muss man jetzt einfach fragen, ob es einfach insgesamt ein Klassenerhalt mit Umwegen ist oder ob das jetzt so eine Sache ist, ob es eine Formalität wird oder ob man sagt, okay, das ist dann jetzt wirklich irgendwo, wird doch nochmal spannend. Weil auch wenn wir auf die nächste Saison gucken, wir haben in der zweiten Liga mit Brive einen Verein, der sicherlich, ja, ich wollte gerade sagen, zu den Favoriten gehört. Sie sind ein Favorit, aber sie sind kein übermächtiger Favorit. Aber ansonsten sehe ich nicht, dass es einen anderen Verein gibt, der mit Perpignan, wenn sie denn nächste Saison wieder auf dem Relegationsplatz landen würden, oder auch Pau, mit einem dieser Vereine rivalisieren könnten. Mont-de-Marsan wird es nicht können, Agen wird es nicht können. Vielleicht am ehesten Nevers, aber selbst Nevers und Vannes, würde ich sagen, haben deutlich bessere Chancen als andere Vereine, aber insgesamt, schwer zu sagen, also es fällt mir halt schwer, irgendwo zu sehen, wer sich in diesem Relegationsspiel als Zweitligist in den nächsten Jahren durchsetzen sollte. Man versteht mich nicht falsch, ich drücke alle Daumen, weil ich finde es schon mal wieder schön, zwei Aufsteiger zu haben, aber ich sehe es halt irgendwo nicht. Und selbst wenn du dir jetzt Vannes anguckst, wann haben den höchsten Zuschauerschnitt der Liga? Sogar einen besseren als Grenoble, was mich auch überrascht hat. Aber sie haben einen Zuschauerschnitt von, 11.200, irgendwie sowas in der Richtung. Und das Stadion kannst du kaum noch vergrößern. Also platztechnisch. Ich sehe es halt irgendwo nicht, wie sie finanziell die Mittel zusammenkriegen sollen, um einen Kader zu basteln, der in der ersten Liga konkurrenzfähig ist. Und wenn du dir die anderen, ansonsten, du hast ja in der Größenordnung oder in der Stadtgrößenordnung, ja, du hast Oyonnax jetzt nächste Saison, okay, aber die haben, sind in einer Region, wo du sagst, okay, sie haben eben mit der Silikonindustrie große finanzielle Unterstützung. Castra mit Pierre Fabre einen finanzstarken Unterstützer, einen finanziell durchaus kräftigen Investor. Und Vereine wie Vannes oder auch Agen haben den halt nicht, beziehungsweise Agen müssen wir schauen, also angeblich, die gleiche Meldung liest du ja fast jede Woche, angeblich ist der Investoren, die oder der Aufkauf vom BO fast durch und dann könnte die Familie Gav doch noch Agen kaufen, ich glaube es fast nicht, aber selbst dann sehe ich nicht, dass sie so finanzstark sind, um wirklich große Wellen zu schlagen. Es reicht für die zweite Liga, aber ich sehe es halt nicht. Und ich meine, jetzt kannst du natürlich über die Familie Détré reden, die sicherlich gut wohlhabend ist, aber Biarritz hat keinen Platz mehr im modernen Rugby-Verein wie Biarritz. Und das muss man so hart sagen. Die Zeiten, in denen du dich als 20.000 Einwohnerstadt in der ersten Liga halten konntest, die sind halt einfach vorbei. Und wenn du dir Vannes anguckst, die aus einer durchaus finanzstarken Region kommen, aber auf der anderen Seite hast du den eben halt im näheren Umfeld, hast du mit dem FC Lorient, mit Rennes, hast du in jedem Fall schon mal zwei Erstligisten, Fußball-Erstligisten direkt vor der Nase. Du hast den FC Nantes, der auch in der Region ist. Du hast mit Guingamp und hast du einen Zweitligisten mit Concarneau, hast du einen Verein, der jetzt gerade frisch in die zweite Liga aufgestiegen ist, mit dem du dir vielleicht sogar noch dein Stadion teilen musst. Du hast einfach eine enorme Konkurrenz, was Sponsoren angeht. Und ging es jetzt nur um 90% der Spiele, würdest du, ich sag mal, du hast halt eben halt so diesen Nachteil zu sagen, okay, wenn du Laval auch zweite Liga, Brest zweite Liga oder erste Liga vielleicht sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, Angers ist auch nicht so weit weg, es ist halt irgendwo schon, wo du sagst, schwierig. Und in 90% der Fällen ist das alles kein Problem, aber dann hast du eben doch diese ein, zwei Spiele, wo dann eben doch PSG kommt, wo ein Sponsor sagt, ja cool, wenn PSG kommt, wenn OL kommt, wenn OM kommt, da haben wir internationale Aufmerksamkeit auf dem Verein. Das ist schon deutlich interessanter für einen Sponsor, als zu sagen, okay, cool, wir spielen gegen Toulouse und Clermont und Bayonne. Ich weiß, natürlich ist das nicht uninteressant und der Vorteil vom Rugby ist schon, dass dadurch, dass du nicht diese Internationalisierung hast, wie du sie im Fußball hast, und wir sehen in Vannes schon ziemlich eindeutig, wenn du zwei Vereine, oder dass der FC Vannes und der RC Vannes haben in einem sehr kurzen Zeitraum hintereinander auf Zweitliganiveau gespielt, beziehungsweise der RC Vannes tut es ja immer noch, dass das Publikumsinteresse im Rugby deutlich höher ist, weil du eben schon sagst, ja, im Rugby hast du eben diese regionale Identität. Der RC Vannes ist nun mal der bretonische Verein. Bayonne ist der baskische Verein. Perpignan ist der katalanische Verein. Das spricht diese regionale Identität an, während es im Fußball mit der Internationalisierung, mit du kannst halt genauso gut Verein von PSG sein, du kannst genauso gut Verein von Real Madrid sein, das macht nicht den großen Unterschied. So, da haben sich ja in vielen Fällen diese regionalen Identitäten schon viel mehr verloren, als sie es im Rugby haben. Nicht komplett, aber viel mehr als im Rugby, wo diese regionalen Identitäten noch viel stärker gelebt werden. Und das spricht die lokalen Fans natürlich schon an, aber jetzt kannst du natürlich, meine, die Strategie haben wir in Narbonne damals auch gefahren, zu sagen, wir möchten jedes kleine Unternehmen im Großraum Narbonne, wenn die alle 5.000 Euro geben, dann kommen wir auch auf eine Summe. Und das stimmt, aber erstens ist das auch schon wieder einige Jahre her. Und die andere Sache ist halt auch, damit waren wir immer noch im unteren Drittel der Pro D2 finanziell. Und damit holst du dir kein Erstligakader, kein konkurrenzfähigen Erstligakader in jedem Fall. Du brauchst die größeren Unternehmen, die es in dieser Region durchaus einige gibt, ne? Aber die musst du halt überzeugen und die sagen sich aber trotzdem, okay, was könnt ihr uns bieten? Wenn wir nach Rennes gehen, spielen wir Europa League. Haben wir eine internationale Öffentlichkeit. Wenn wir in Nantes sind, haben wir, oder in, was weiß ich, Brest, wo auch immer, dann kommt PSG und wir haben eine internationale Aufmerksamkeit, wenn die Superstars da sind. Und das ist absolut fair, dagegen kann man echt nichts sagen. Und das ist dann schon echt schwierig. Es ist, wann sind da in der gleichzeitig eine sehr beneidenswerten, aber auch eben einer sehr schwierigen Situation, weil es ist eine kleine Stadt und sie haben einen deutlich besseren Zuschauerschnitt als die meisten anderen kleinen oder Städte dieser Größenordnung. Ich meine, sie haben besseren Zuschauerschnitt als Castra. Knapp, aber sie haben besseren Zuschauerschnitt als Castra. Aber ich sehe es halt aktuell nicht. Ja, und jetzt kann man wieder über diese grundlegenden Dinge reden, über Fernsehgelder, die Aufteilung erste, zweite Liga, die ich eigentlich schon mit 60-40 ziemlich, ich finde die schon recht großzügig, also in anderen Sportarten in Frankreich ist das nicht so, in anderen Sportarten in Deutschland ist das nicht so, also diese Teilung der Gelder ist recht großzügig, aber trotzdem hast du eben einen relativ großen Unterschied immer noch. Du könntest jetzt halt sagen, okay, du machst, was könntest du nur machen, du könntest sagen, wir geben 40% an die Pro D2, 50% an die Top 14 und 10% noch an die National. Das ging ja auch, aber ja, wir haben große strukturelle Probleme, die angesprochen werden müssen und das werden wir vielleicht mal gucken, ob wir das so ein bisschen, müssen wir einfach mal, weil es ist echt schwierig und ich weiß, ich habe keine Lösung irgendwo. Ich kann halt nur aktuell sagen, jetzt bin ich durchaus auch als Pessimist bekannt, aber ich sehe es halt aktuell einfach wirklich nicht. Muss man abwarten. Gut, kommen wir zu positiveren Dingen. Halbfinale bei den Frauen vor 4000 Leuten in Romagna, muss man sehr positiv festhalten. Nachdem letztes Jahr die Zuschauerzahlen noch im dreistelligen Bereich waren, war das jetzt schon ein riesiger Sprung. Bordeaux gegen Toulouse, ein eindeutigeres Spiel als das Ergebnis sagt, 19-15. Dabei kamen die zwei Versuche für Toulouse in der 79. und 80. Minute. Sie haben es nochmal spannend gemacht, aber am Ende ist ihnen dann so ein bisschen die Zeit ausgegangen. Und muss schon wirklich sagen, was Bordeaux in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und das ist noch nicht so lange her, das ist jetzt 3-4 Jahre her. Da hat Toulouse dieses Spiel im Ligabetrieb mit 70 Punkten gewonnen. Und jetzt gewinnt Bordeaux ein Halbfinale gegen Toulouse, die sicherlich nicht unbedingt ihre beste Saison spielen, die in der Umbruchssaison sind. Alles fair, aber ich meine, es war ja wirklich bitter für Toulouse. Toulouse haben alle Titel verloren. Alle, auch ihre zweite Mannschaft, ihre ganzen U-Mannschaften oder ihre U-Teams vielmehr, ihr zweites Team und ihre U-Teams sind alle ausgeschieden im Halbfinale. Alle Titel, haben letztes Jahr haben sie ja den Grand Slam geholt und alle Titel gewonnen und dieses Jahr alle Titel verloren. Finde ich nicht dramatisch, ist nur überraschend. Ah ja, ich finde es nicht überraschend, dass Bordeaux dieses Spiel gewonnen hat. Ich hätte mein Geld auch darauf gesetzt. Also es wäre auch meine Vermutung gewesen, dass Bordeaux dieses Spiel gewinnt. Ich hatte nur nicht unbedingt damit gerechnet, dass es so eine eindeutige Partie wird. Im zweiten Halbfinale hat dann das Heimteam Romagna gegen Blagnac verloren, vor 3 Wochen mittlerweile. 3 Wochen. Das erste Spiel nach den Six Nations in jedem Fall hatte Romagna dieses Spiel gegen Blagnac im gleichen Ort und gleicher Stelle in der letzten Minute mit einem Versuch von und einer Erhöhung von Jesse Tremolière gewonnen. War aber auch relativ überraschend, wenn man ehrlich ist. Letztes Jahr im Halbfinale hat Romagna gewonnen. Ach Quatsch. Nee, vorletztes Jahr. Ach, was erzähle ich denn? Vorletztes Jahr im Finale in Blagnac hat Romagna ja die meiste Titel gewonnen. So rum war es. Erzähle ich denn hier? So rum war es. Und jetzt also diese kleine Revanche zumindest, dass Blagnac in Romagna dieses Halbfinale gewinnt. Damit dann nächste Woche das Finale zwischen Bordeaux und Blagnac in Bordeaux. Was sicherlich ein nicht unerheblicher Faktor ist. Das Gros der Spielerinnen ist ja nach wie vor weitestgehend auf Amateurniveau, zumindest finanziell, was dann schon ein riesiger Faktor ist, wenn du zweimal hintereinander oder 2 Wochen hintereinander die Strecken hast. Jetzt ist Toulouse-Bordeaux nicht unbedingt die gigantische Strecke, aber es ist natürlich ein Faktor, ob du zu Hause bist und dich am Tag des Spiels am Stadion triffst oder ob du am Abend vorher mit 3-4 Stunden mit dem Zug hin oder Bus hinzockelst und in dem Billighotel schläfst. Das ist ein Unterschied. Ich meine, ich spreche da durchaus auch aus eigener Erfahrung. Das ist schon ein nicht unerheblicher Unterschied. Das kann schon ein relativ großer Faktor sein. Und ich bin mir sicher, Toulouse hätte noch gesagt, okay, wir spendieren ein schöneres Hotel. Aber die finanziellen Mittel hat Blagnac halt auch nicht. Und da muss man dann schon irgendwo ein bisschen Verständnis haben. Aber ist natürlich schon sehr schade. Aber ich meine, aus diesem Grund gebe ich die Favoritenrolle an oder Favoritinnenrolle vielmehr an Bordeaux. Sagst, okay, sie sind das Heimteam, sie haben einen fantastischen Kader, zumindest in der Spitze. Die erste 15 ist beeindruckend. Blagnac hat es aber in der Breite. Eine sehr solide Spitze und eben eine gute... Ich meine, sie haben... jetzt kann man natürlich über vieles reden, aber mit Anael Desai, mit Coco Lindelauf, mit Gabriel Vernier und wie sie nicht alle heißen, ne, das ist schon auch keine schlechte Spitze. Ne, Quatsch, Anael Desai, Clara Joyeux. Anael Desai müsste in Lyon spielen. Marjorie Maillon ist natürlich auch eine unglaublich erfahrene Kapitänin. Also Audrey Frolani ist Kapitänin, ja auch aktuell Kapitänin der 15 de France. Aber Marjorie Maillon ist ja lange Kapitänin der 7er Nationalteams von Frankreich gewesen. Charlotte Escudero, mittlerweile ja geile Armee von der Position für auf internationalem Niveau verdrängt. Melisandre Jorans, auch mittlerweile international. Emily Boulard, das ist schon kein schlechtes Team, was sie da aufs Feld bringen. Und es ist das dritte Finale in Folge für Blagnac. Wie angesprochen, gegen Romagna verloren in Blagnac. Dann letztes Jahr in Grenoble gegen Toulouse verloren, das Derby. Das wäre jetzt schon... Auf der anderen Seite weißt du ja, was man sagt. Jamais deux sans trois. Niemals, oder wenn man zwei hat, gibt es immer noch ein drittes. Also es wäre auch nicht überraschend, wenn sie jetzt auch noch das dritte verlieren. Mal schauen. Das am 10., was ist das? Ist das Sonntag? Könnte Sonntag sein. Um 17:45 rugbyzone.tv hat die Halbfinalspiele übertragen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man dafür was bezahlen musste oder nicht, weil das zeitlich mit für mich nicht gepasst hat. Beziehungsweise... Es war halt einfach so, dass ich gesagt habe, okay, es ist einfacher, wenn ich das Paris-Derby gucke, weil das ist in jedem Fall kostenlos. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie dann das Finale auch übertragen. Was müsste dann... Müsste eigentlich Sonntag sein, 17:45. Nee. Ist ja merkwürdig, dass sie das auf die gleiche Zeit legen wie das Halbfinale bei den Herren. Ist ja schwierig. Zumal die Herren von Bordeaux dann zur gleichen Zeit spielen, das ist ja alles schwierig. Der Samstag ergibt schon mehr Sinn für alle Beteiligten, ne, aber schwierig. Ich sage nur, die Option existiert, falls ihr Interesse daran habt. Rugbyzone wird das Spiel übertragen. Ich gehe mal davon aus, dass ich dann wieder zwei Bildschirme vor mir stehen haben werde. Was natürlich ja auch nicht ideal ist. Ne? Aber gut, wahrscheinlich noch einen dritten Bildschirm, um Twitter gleichzeitig laufen zu haben. Naja. Gott. Naja. Zweite Liga waren auch die Halbfinale. Oder die Halbfinals, wo sich die Favoritinnen auch durchgesetzt haben. La Rochelle 29-0 gegen Toulon und Stade Français mit 43-25 gegen die Valkyrien aus Rouen und Caen. Jetzt muss ich aber auch ehrlicherweise gestehen, dass ich nicht sicher weiß, wie die Aufstiegsregelung ist. Und ich habe versucht, es zu recherchieren, aber weder auf der offiziellen Website noch in der Zeitung, noch sonst irgendwo steht irgendwas dazu, wer aufsteigt. Wenn ich raten müsste, würde ich vermuten, dass nur die Meisterinnen aufsteigen. Aber keine Garantie. Das Spiel findet am Samstag um 12.30 Uhr statt. Ich glaube sogar im gleichen Stadion. Favoritinnen müssten eigentlich die Pariserinnen sein. Aber... Schwer zu sagen. Ich kann halt ein bisschen mehr über die Pariserinnen erzählen, weil zumindest nicht alle, aber einige Spiele von ihnen gelivestreamt wurden über YouTube auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Stade Français. Von daher habe ich die zumindest ein paar Mal spielen sehen und kann ein bisschen mehr drüber sagen als über die Frauen von La Rochelle, die ich noch gar nicht gesehen habe. Von daher, beziehungsweise so gut wie gar nicht gesehen habe. Ist dann ein bisschen schwierig, möchte jetzt nicht irgendwo eine falsche Prognose abgeben, aber naja. Kommen wir noch zum Finale in der National 2. Das war auch am Sonntag, ohne sportlichen Mehrwert. Beide Vereine ja schon längst aufgestiegen. Vielleicht das Kurioseste daran, die offiziellen Zuschauerzahlen. Offiziell mitgereist sind 2000 Fans aus Vienne und 1500 aus Périgueux. Die offizielle Zuschauerzahl 2500. Jetzt bin ich ja kein Mathematiker, aber irgendwas erscheint mir dann nicht hundertprozentig korrekt zu sein. Aber naja, was weiß ich. Ich war nicht dabei. Gespielt wurde in Vichy. Ich wusste auch nicht, dass das Stadion solche Kapazitäten hat, um ehrlich zu sein. Ich habe es nur auf Instagram aus gesehen, weil der ASM Clermont-Auvergne dort regelmäßig offene Trainingseinheiten absolviert. Zählt ja zum generellen Einzugsbereich von Clermont-Ferrand. Entsprechend ergibt das durchaus Sinn, aber wie gesagt, sportlich nicht der große Mehrwert. Périgueux freut sich natürlich über den Titel. 39-20 haben sie gewonnen. Wenn man hundertprozentig ehrlich ist, vermutlich auch der Verein von beiden, der in der Drittligasaison nächstes Jahr durchaus größere Chancen hat auf den Klassenerhalt. Die Stadt investiert sehr viel Geld in das neue Stadion. Solide Zuschauerzahlen. Jetzt muss man abwarten, wie es weitergeht mit der Trainersituation. Richard Hill, jetzt ja der Meistercoach, wird den Verein aber verlassen. Muss man gucken, wer da der Ersatz wird. Aber das schauen wir mal. Nächste Woche dann natürlich mit den Halbfinalen der ersten Liga und dem Finale bzw. den Finalspielen der Frauen. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr könnt Rugby gucken. Und bis dahin, tschüss.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut, Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.